Wir haben 22:27. Ich heiße willkommen Patrick. Der erzählt uns was zum Thema Continuous Security, ein neuer Ansatz, um Sicherheit sicherzustellen. Willkommen.
Danke. Jo, erstmal ganz kurz was noch zu mir. Bin Patrick, sozusagen CISO und Co-Founder der Mondu. Hab vorher bei SVA das Pentesting-Team von auf hochgezogen. Hat Software gehackt, ein paar Zero-Days veröffentlicht. Viel Blödsinn gemacht, auch Zeug, was man nicht hacken durfte, aber es war halt da. Dann habe ich dort noch das Incident-Response-Team hochgezogen von null auf. Haben dort im Endeffekt Malware-Reversing gemacht, Forensiken, Leuten geholfen, wieder an den Start zu kommen oder Unternehmen geholfen, an den Start zu kommen nach einem massiven Angriff. Und hin und wieder musste ich leider auch Lösegeldverhandlungen machen, Moneros, Bitcoins oder irgendwas transferieren, um die Krypto zu bekommen, weil die Unternehmen halt keine Daten mehr hatten. Und aus dem Ganzen haben wir sozusagen Mondu gegründet, aber darum soll es halt gar nicht ganz so gehen. Auf jeden Fall, als wir die Company gestartet haben, haben wir erstmal mit einer Security-Therapie angefangen. Warum? Und zwar, wenn man sich mal den Markt so ein bisschen anschaut oder Organisationen, was so draußen passiert, heißt, als erstes, Software wird alles aufessen. Da wir Menschen sind und wir Software schreiben und wir Menschen schon fehlerbehaftet sind, wird auch der Code, den wir schreiben, Fehler haben. Das ist einfach in der Natur so und das ist auch okay so. Damit muss man halt bloß, das muss man erstmal erkennen, das muss man wissen, um dann damit seine Schlüsse zu ziehen. Das heißt, die Threats oder die Vulnerabilities oder die Schwachstellen, die ihr ein Unternehmen habt, werden immer größer und mehr. Was man ebenfalls sieht, ist, für verschiedenste Architekturen, die so ein Unternehmen in place hat, also für seinen Hypervisor, für Kubernetes, für die Clouds oder was auch immer, gibt es immer spezielle Tools. Das heißt, je mehr Technologie du im Unternehmen hast, desto mehr Security-Tools hast du auch im Unternehmen. Das macht es natürlich extrem schwierig, das Ganze zu handhaben und über Infrastrukturen hinweg sozusagen Schwachstellen zu erkennen oder auch Fehlkonfigurationen. Was man ebenfalls noch sieht, ist, die Security-Tools, der Owner sind meistens die Security-Leute. Jetzt will ich aber als DevOps, entwickle ich was, will schnell iterieren, will sozusagen in meiner CI/CD-Pipeline Dinge tun. Was man aber oft auch sieht, ist, man hat keinen Zugriff auf die Tools und weiß gar nicht, was man irgendwie fixen soll. Dann, was ebenfalls, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifer und Security. Das heißt, was man immer sieht, ist, die Security-Vendoren hängen immer ein Stückchen hinterher, hinter dem, was da draußen ist. Das ist aber auch normal, weil ich kann nun mal nicht jeden in den Kopf gucken. Ich kann erst, wenn ich einen Angriff sehe, kann ich dann da sagen, okay, wie detektiert man den oder was muss ich dagegen tun? Ist halt einfach so. Was man ebenfalls sieht, ist, es gibt halt so viele Schwachstellen im Unternehmen, dass es schwierig ist zu priorisieren. Also was ist jetzt diese Schwachstelle, die ich auf jeden Fall mir anschauen muss, damit ich irgendwie mein Unternehmen sicherer mache oder meine Infrastruktur? Das heißt, warum ist eigentlich Security so verdammt knifflig? Also wir haben früher so angefangen, wir haben im Endeffekt Zeug gehackt, weil wir wollten wissen, wie Zeug funktioniert. Darum ging's. Wir wollten einfach wissen, wie es funktioniert, okay, und am Ende, wenn man eine Infrastruktur geownt hat, war das auch irgendwie so echt cool, aber wir haben nie Schaden gemacht. Im Sinne von, wir haben da irgendwie Ransomware gemacht oder haben Leuten Zeug entwendet oder irgendwas und haben damit dann Geld verdient. Sondern wir haben reinweg aus Interesse, wie funktioniert was, also Technologien lernen und auch zu verstehen, wie Leute programmieren. Weil wenn man so das Thema angreift, muss man auch verstehen, den Menschen, der das geschrieben hat. Und das war halt dieser Interessenfaktor. Das ist aber heute nicht mehr so. Heute ist das hochprofessionalisiert. Das heißt, diese ganzen Ransomware-Gangs oder Hackergruppen, müsst ihr euch vorstellen, funktionieren selber wie ein Unternehmen. Da gibt es einen Geschäftsführer, da gibt es eine Department oder eine Abteilung, die sozusagen die Angriffstools entwickelt, die, wir nennen das Playbooks, da ist dann halt wirklich aufgeschrieben, wie du eine Infrastruktur angreifst, also eine Windows-Infrastruktur oder eine Kubernetes oder irgendwas, musst du bloß noch Copy-Paste machen. Das sozusagen sind die Engineers und dann gibt es die sogenannten Operators, das sind die etwas günstigeren Arbeitskräfte, die das Playbook und die Tools konsumieren und einfach ausführen. Das heißt, man sieht jetzt schon in den Strukturen, dass die wie ein Unternehmen agieren. Was sie ebenfalls erfüllen müssen, ist, sie haben Sales Quotes. Die haben Customer Support, das heißt, wenn du dann so gehackt bist, kriegst du irgendwie einen Link im I2P-Netz oder im Tor-Netzwerk, gehst da drauf und hast auch einen 24/7 Support. Der besser ist als die Deutsche Telekom. Okay, ist nicht schwer, weiß ich, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich hochprofessionell. Also das heißt, die helfen dir auch beim Entschlüsseln und alles. Also es ist wirklich wie ein richtiger Support. Ich hatte dort auch mal so eine Lösegeldverhandlung, da hatten wir dann alles transferiert und da hatte ich nach dem General Decryptor gefragt, also nach so einem generalistischen, weil eigentlich jedes System hat seinen eigenen Private Key, mit dem es verschlüsselt wird, aber der Private Key ist von einem Master Key abgeleitet. Das heißt, wenn du den Master Key hast, kannst du mit dem alles entschlüsseln. So, man hat jetzt sozusagen das Geld transferiert und da hatte ich gefragt nach dem General, nach dem Master Key. Da hatte ich die Antwort zurückbekommen, sorry, wir sind Menschen, wir brauchen auch Schlaf. Also das heißt, die haben gerade gepennt, die Engineers, um mir den Master Key zu geben und die Operator wussten nicht, wie sie es generieren sollten, also woher sie den Master Key bekommen. Und darin seht ihr auch schon, okay, da gibt es also Supporter, die den Chat bedienen, da gibt es die Operator, da gibt es die Engineers und dann gibt es aber auch noch Affiliate Programs. Das heißt, im Darknet kannst du als ganz normaler Contractor und so weiter beauftragt werden, die Angriffscodes zu schreiben. Das heißt also, die Zeiten haben sich geändert von dem, ich sag mal, idealistischen Ding, einfach so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert was, zu einem hochprofessionellen, profitablen Unternehmen. Was siehst du noch? Und zwar, wir sehen, dass so um die 20% vom Jahr zu Jahr die Vulnerabilities zunehmen. Das heißt, du hast steigendes, es wird jetzt langsam ins exponentielle Wachstum auch kommen. Wissen wir auch warum, weil Software wird alles aufessen. Also das heißt, dadurch, dass wir mehr Software benutzen, werden wir natürlich mehr Schwachstellen bekommen. Was ist das Problem, was du halt siehst in Unternehmen? Also, eine Schwachstelle kommt raus. Das heißt, es wird eine CVE gemacht, ist erstmal sozusagen vorher ein Zero-Day, wird eine CVE gemacht, da gibt es ein Patch und so weiter. Was man sieht, bei 50% der Exploits da draußen hat man innerhalb von 30 Tagen irgendeinen Angriffscode gepublished. Also irgendein Exploit, der auf Exploit.db ist, im Darknet, Metasploit, was auch immer. So, aber ehe die Unternehmen anfangen zu fixen, dauert es viel, viel länger. Weil die jetzt nichts machen wollen oder so, sondern einfach die Prozesse in einem Unternehmen sind saulangsam. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt eine Infrastruktur mit 10.000 Assets. Jetzt müsst ihr erstmal identifizieren, wo habt ihr die Schwachstelle. Ein cooles Beispiel war zum Beispiel letztens wieder XZ-Backdoor. Keiner wusste, wo die Library überhaupt benutzt wird. Keiner wusste, wo in der Infrastruktur die Library benutzt wird, in welcher Version und so weiter. Das heißt, die sind jetzt erstmal per Hand losgegangen, haben sich Shell-Skriptchen gebastelt oder PowerShell-Skriptchen, was auch immer, um rauszufinden, wo ist denn überhaupt das Paket. Das heißt, Identify hat extrem lange gebraucht. So, jetzt hatten die eine Liste an Systemen, haben das jetzt sozusagen reported und haben sozusagen ein bisschen Prosa ringsrum geschrieben und haben ein Ticket draus gemacht. So, jetzt geht der, man nennt das so schön, den ITIL-Prozess los. Das heißt, es geht jetzt in einen Prozess. Es muss also entweder ein Maintenance-Window gefunden werden oder irgendwie ein Urgent-Patching gemacht werden oder irgendwas. Das heißt, es geht wieder in Prozesse. So, beim Fixen geht immer was schief. Definitiv, du updatest irgendwas fliegt aufs Maul, wie immer. Also musst du diese Schleife wieder drehen und wieder. Das heißt, im Schnitt brauchen eigentlich die Unternehmen so ungefähr 200 Tage von einer Identifizierung, also eine Schwachstelle kommt raus, bis zum Fixing. Ja, aber innerhalb von 30 Tagen kommt der Exploit schon raus. Das heißt, deine Infrastruktur ist um die 150 bis 170 Tage verwundbar. Und das ist halt ein riesen, riesen Problem. Um euch das noch ein bisschen zu verdeutlichen, zum Beispiel Messscan gibt es da draußen, da kannst du halt innerhalb von 5 Minuten das gesamte Internet nach einem bestimmten Ding durchsuchen. Du hast dann auch sowas wie Shodan.io, ist noch perfekter, da kannst du CVI-Nummern eingeben, also ich glaube im Monat kostet das Ding 20 oder 30 Euro, gibst du CVI-Nummer ein, kriegst eine Liste von allen Systemen im Internet, die verwundbar sind. Da-ding. Und das, dafür brauche ich nicht mal 5 Minuten. Das heißt, solche Tools nutzen natürlich ebenfalls die Angreifer, um ihr Leben zu vereinfachen. Was hast du noch so für Probleme? Compliance-regularische Anforderungen. Das heißt, es kommen immer mehr Compliance-Dinge auf ein Unternehmen zu, wie NIS2, ISO und so weiter. Und das musst du auch alles irgendwie umsetzen und matchen. Und jetzt gucken wir uns das noch im Entwicklungsprozess ein. Das heißt, du hast deine Engineers, deine DevOps-Leute, die entwickeln jetzt irgendwas nach bestem Wissen und Gewissen in ihrem Development-Builds, die ICD-Pipelines und so weiter. Die meisten Security-Leute sagen dann immer so, okay, Testing oder was denn das ICD ist, interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Produktion, also die Runtime, weil dafür bin ich als Security verantwortlich. Das heißt, deine Entwickler haben jetzt was Cooles entwickelt, sind super happy, denken nach bestem Wissen und Gewissen Security gemacht zu haben, deployen es in die Infrastruktur und jetzt kommt der Security-Typ um die Ecke und sagt, na Moment, also das, wie das aussieht, so funktioniert das nicht, security-technisch. Und damit bekommst du auch schon wieder Ineffizienzen rein. Das sieht dann im Endeffekt so aus, dass ein riesen Battle losgeht. Jeder pointet aufeinander, die Fronten werden verhärtet. Warum? Weil der Entwickler will Speed haben. Der Entwickler will Change haben, der will vorankommen, ne? Der will automatisieren. Dagegen hast du die Security, die immer sehr konservativ ist, die will es natürlich sicher haben, stabil, nicht so viele Changes bitte und so weiter. Das heißt, diese beiden Welten treffen aufeinander und deswegen sind dann die Entwickler sauer auf die Security-Leute, weil der Speed wird reduziert, sie können nicht so viel Changes machen, deswegen sind die sauer auf die Security-Leute. Die Security-Leute sind sauer auf die Entwickler, weil die sagen, ja, was entwickeln die denn? Sind denn die behindert? Und damit kommt das ganze Ding führt sozusagen zur Frustration. Also du hast verhärtete Fronten, du kommst nicht mehr voran. Was nun? Das Ganze wird noch ein bisschen schlimmer gemacht. AI. Weil die Angreifer müssen nicht GDPR erfüllen, aber die Unternehmen. Das heißt, Angreifer haben meistens noch einen kleinen technologischen Vorsprung. Weil die müssen jetzt nicht zum Datenschutzbeauftragten oder zum Security-Typen gehen im Unternehmen und fragen, hey, darf ich denn ChatGPT einsetzen? Die machen einfach. Im Gegensatz zu Unternehmen geht es dann wieder los, ja, was gibst du da ein? Wir dürfen die Daten nicht weggeben, die müssen immer hier in Deutschland bleiben oder sie dürfen überhaupt nicht in irgendeine Cloud oder in einen SaaS-Service reinkommen. Das heißt, da sind schon wieder Ausnahmeprozesse oder irgendwie Exception-Prozesse in place, um sozusagen AI freizugeben. Das heißt, das spitzt das Ganze noch ein bisschen zu. Gucken wir uns mal ein bisschen an, wie das so aussieht. Das heißt, wenn du jetzt so ein DevOps-Zyklus zu nimmst, hast du Development, Build und Runtime. Development heißt, du entwickelst was auf deinem Rechner, auf deinem Endpoint, Windows, Linux, Mac, irgendwie, hast da auch noch VS Code, Terraform, Ansible entwickelst du, was auch immer. Das Ganze pushst du natürlich in eine Pipeline mit einem Commit, dass dann im Endeffekt ein Build läuft oder ein Deployment oder es wird ein Container gebaut oder irgendwas. Das Ganze wird dann irgendwie noch in der Cloud deployed, da kommt noch ein bisschen Autorisierung mit rein oder in der Cloud ist ein Kubernetes-Cluster, also man kann das hinreichend komplex alles gestalten. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wer sich hier für was interessiert. Und zwar die Entwickler interessieren sich meistens nur für Infrastructure as Code oder für den Code an sich. Vielleicht noch für den Kubernetes-Cluster, was da läuft. Und die Security-Leute interessieren sich eigentlich nur für den Kubernetes-Cluster oder den Container, der im Endeffekt da drinnen läuft. Denen ist völlig egal, was du mit deinem Infrastructure, Terraform, was weiß ich nicht, auch machst. Oder ist das VS Code oder irgendwas. Damit interessieren sich meistens die Security-Leute nicht. Die interessiert nur der Container, der im Endeffekt den Dienst im Internet erbringt oder irgendwas. Und damit bekommst du halt schon wieder so ein Clash rein. Das heißt, du hast was jetzt entwickelt, Du weißt nicht, gegen was du entwickelst, wie du entwickeln sollst, damit du den Standard von den Security-Leuten erfüllst. Und auf der anderen Seite hast du sozusagen die Security-Leute. Das heißt, du hast wie so einen Medienbruch zwischen Development und Security hergestellt oder Development und Runtime. Das Problem ist aber, die Angreifer machen sich um solche Probleme überhaupt keine Gedanken. Das ist denen alles völlig Latte. Das heißt, wir müssen irgendwie Security anfangen, ein bisschen holistischer, ganzheitlich uns das anzuschauen. Das heißt, du musst ein Risikomanagement oder deine Security über deinen gesamten DevOps-Zyklus machen. Das heißt, was du halt oft hast, die Security-Leute benutzen irgendwelche Tools und wissen eigentlich gar nicht, was die machen. Die spucken ein Ergebnis aus, dieses Ergebnis wird dem Entwickler gegeben und der Entwickler steht da und sagt, ja, danke. Das heißt, als erstes müssen wir mal transparent machen als Security, gegen was testen wir. Und wenn wir das transparent gemacht haben, müssen wir das in die CI/CD-Pipeline zu dem Entwickler ranbringen, damit der weiß, gegen welche Standards er entwickelt und dass er sofort testbar das Ganze hat, weil was hat der DevOps oder der Entwickler? Der will automatisieren, der will Speed. Das heißt, er muss irgendwie die Möglichkeit haben, permanent zu iterieren, ob das alles noch passt, security-technisch. Wie können wir das machen? Da gibt es zwei Open-Source-Tools, die in Query/Spec. Und zwar haben wir entwickelt, wir haben sozusagen Security as Code entwickelt. Weil was sehen wir? Du willst halt Speed haben, deswegen machst du Infrastructure as Code. Aber um das Testpart zu haben in der Pipeline, musst du Security as Code dazustellen. Das heißt, mit dem Open Source Tool kannst du halt deine Infrastruktur testen, also das Ansible, das Kubernetes, das Terraform. Du kannst das in die CI/CD-Pipeline einbauen und du kannst aber auch die Runtime gleichzeitig testen mit einem derselben, ich sag mal, Security-Check. Das heißt, es ist völlig egal, ob dieser Security-Check jetzt in der Pipeline läuft oder in der Runtime. Es ist immer das Gleiche. Und damit bekommst du diesen Ansatz hin, den Entwicklern transparent zu machen, hey, gegen was entwickle ich oder wie muss ich mein Zeug bauen, damit es sicher ist. Das heißt, du kannst die ganzen Clouds testen, du kannst das agentless, agent-based machen, wie du auch immer willst. Das heißt, das gucken wir uns auch so ein bisschen an. Auf der Kommandozeile können wir da mal ein Kubernetes-Manifest scannen. Ich habe das auch in die GitLab-Pipeline integriert. Und das machen wir mal fix nebenbei. Ja, das passt. Und zwar haben wir ein Kubernetes-Manifest. Und zwar, was macht ein Kubernetes-Manifest? Das gebe ich im Endeffekt mein Kubernetes-Cluster. Und jetzt habe ich hier vorne so ein bisschen Meta-Informationszeug. Und hier steht halt auch drin, hey, Kubernetes, nimm bitte den Container, starte den, öffne den Port 80, mach das nach draußen erreichbar und baue das Ding noch als Privilege-Container, was schon ein Security-Issue ist. Warum? Wenn du im Kubernetes einen Privileged Container hast, kannst du aus dem Container den darunter liegenden Node kompromittieren. Zeige ich euch gleich. Warum macht man das oder warum hat man das gemacht? Früher gab es noch nicht so die Schnittstellen, um zum Beispiel auf Grafikkarten zuzugreifen oder die CUDA-Engine von NVIDIA. Warum willst du die CUDA-Engine haben? Weil du AI-Models drauflaufen lassen willst. Und das geht am besten mit NVIDIA CUDA-Engine. Das heißt, du hast einen Privileged Container, damit du dem das Interface von der Grafikkarte gibst, damit in dem Container das AI-Model darauf zugreifen kann. Hat man früher so gemacht, heute gibt es dazu APIs, ist aber auch ein Security-Risk. Zeige ich euch auch, warum. Das heißt, du kannst als erstes eine Scene-Spec-Shell auf dieses Kubernetes-Manifest aufbauen, indem du einfach sagst, Scene-Spec-Shell K8S und gibst das Kubernetes-Manifest an. Und jetzt kannst du sagen, okay, gib mir doch mal das Deployment, was da drin ist und gib mir alle Daten, die da drin sind. Und dann kann ich sozusagen Tests bauen. Gib mir mal die Pods back. Upsi. Und jetzt kann ich halt sagen, ey, der Container soll nicht Privileged Container oder irgend sowas sein. Das Ganze scannen wir jetzt mal gegen das Kubernetes Manifest. Das heißt, sie inspect lädt das Manifest, passt das ganze Ding und gibt mir dann aus, wo ist es, dass das Ding im Privileged Container ist. Das heißt, das kann ich jetzt schon in meine CI/CD-Pipeline integrieren. Also im Endeffekt, warte, ich zeige euch das Repo-Fix. Im Endeffekt ganz billig, ist ein Repo gemacht. Hier liegt das Kubernetes-Manifest drin, was ich euch gerade auf CI gezeigt habe. Da haben wir eine GitLab-YAML, die im Endeffekt sagt, hey, das, was ich einfach jetzt auf der CLI ausgeführt habe, ja, ist groß genug, oder? Warte. Was ich auf der CLI ausgeführt habe, macht das einfach in der Pipeline und gibt mir den JUnit-Output, damit die Pipeline den Output, also den Report ordentlich machen kann. So. Das heißt, mit diesem Check zeige ich euch dann auch gleich. Ich habe jetzt sozusagen eine Policy, die kann ich lokal laufen lassen, wenn ich jetzt gerade das Kubernetes-Manifest entwickle. Ich kann es in die Pipeline einbauen und ich kann das auch nehmen und in die Runtime testen, also direkt im Kubernetes-Cluster selber. Das heißt, wir kriegen es jetzt hin, endlich mal Security-Tests transparent zu machen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Und ich zeige euch jetzt auch mal, warum das wichtig ist, weil jetzt fangen wir an, Kubernetes zu hacken. Das heißt, im Kubernetes habe ich eine Applikation deployed, die Dem Vulnerable Web Application ist immer so, wenn du ein bisschen Security testen willst oder so, nimmst du die meistens. Das könnte jede andere App sein mit irgendeiner Vulnerability. Was wir machen, dann habe ich ein AWS, ein EKS deployed, also ein Kubernetes-Cluster von AWS. Und in dem habe ich halt diese App drinne. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das kriegt man bestimmt hin. Das grüne Teil, was ihr hier seht, ist der Container sozusagen. Wir werden jetzt eine Schwachstelle ausnutzen, und zwar eine Remote Code Execution, um Dateien von meinem Webserver zu holen. Die nennt man dann die Met-Container. Also es ist eine Metapreter-Shell vom Metasploit. Die werden wir runterladen, ausführen. Damit baut er sozusagen zurück eine Verbindung zu meinem Angreifer aus, also zu meinem Kali. Dann machen wir eine Privilege Escalation, weil um einen Container Escape zu machen, das geht nur mit Root innerhalb des Containers. Weil per Default, wenn du einen Webserver, Apache oder sowas deployst, bist du ein Unprivileged User, also www.data. Deswegen müssen wir eine Privilege Escalation machen, damit wir Root werden. Weil wenn ich Root bin, kann ich dann durch dieses Privilege Container Ressourcen vom darunterliegenden Host mounten und dann ausbrechen sozusagen. Und das machen wir über die C-Groups. Genau, das ist die Applikation, und zwar hier kannst du einfach eine IP-Adresse eingeben, 8.8.8, ist ein PHP-Code. Oh, ups, okay. Ah, warte, ich muss den Tunnel noch fix aufbauen. Weil wir wollen ja diese Anwendung nicht einfach im Internet stehen haben, deswegen mache ich kurz ein Port-Forwarding. Weil wenn du die Applikation im Internet stehen hast, ich gebe 5 oder 10 Minuten, dann ist das Ding kompromittiert. Perfekt. Und zwar ist das ein PHP-Code geschrieben, im Endeffekt macht der jetzt einen Ping da rein, oder auch nicht. Habe ich sie schon kaputt gemacht? Anscheinend schon. Okay, im Endeffekt, was hintenrum passieren sollte, der nimmt das Ding und führt auf der CLI Ping mit der IP-Adresse aus. Das Ding hat halt eine Remote Code Execution, das heißt, wenn du ein Semikolon, also du musst jetzt Kommandos auf CLI-Ebene concatenaten. Wie macht man das in Linux? Mit einem Semikolon. Das heißt, du gibst Semikolon, ls zum Beispiel ein und siehst dann die darin liegenden Dateien. Ja, warum funktioniert das? Weil er nimmt halt den Input, diese IP-Adresse, also er hat ein Ping-Kommando, nimmt die IP-Adresse und schiebt die einfach dran und execute das in der CLI. Das heißt, wenn ich jetzt hinten dran ein Semikolon mache mit meinem Befehl, habe ich die concatenated, die Befehle. Typischer eigentlich ja, Programmiererfehler. So. Genau, was wir jetzt als erstes machen, ist, wir laden von meinem Webserver die Met-Container runter. Das ist im Endeffekt mein Webserver. Wir können auch noch mal kurz hier reingucken. Da steht, dass die Met-Container, das ist eine Binary. die im Endeffekt eine Reverse Shell aufbaut. Dasselbe haben wir hier mit Methost, also um dann den darunterliegenden Kubernetes-Node hochzunehmen. Dann starten wir mal unseren Webserver. Dann diese Shell hört auf Port 4242 für die reinkommende Verbindung von dem Container. Warte, um das nochmal ganz kurz zu erklären und zusammenzubringen. So, die Met-Container wird hier, also die Binary, die es runterlädt per curl, wird hier drin ausgeführt und dann baut er ein zu meiner Kali-Maschine, wo der Port 4242 offen ist, die Verbindung wieder zurück auf. So, dass ich eine Shell in dem Container bekomme und dann Kommandos ausführen kann. Und dann habe ich noch einen Listener auf Port 4243, den werden wir uns gleich angucken. Nur zur Vollständigkeit halber. So, das heißt, wir haben hier unseren Webserver, der läuft. Das ist im Endeffekt das curl-Kommando, was ihr hier seht. Das heißt, Semikolon, curl, also lade von meinem Webserver den Angriffscode runter und speichere den unter temp-met. Und das ballern wir einfach rein. Wir können mal nebenbei meinen Webserver aufmachen. Dann solltet ihr gleich sehen, dass der Container, also diese Dem-Vulnerable Application, ist jetzt zu meinem Webserver gegangen, auf meiner Kali-Maschine und hat die erste Binary runtergeladen. Okay, Binaries musst du im Linux ausführbar machen. Das machen wir einfach mit chmod 777, also ganz brutal, einfach alles. So, und jetzt machen wir das noch auf, weil da müssten wir dann gleich nämlich die Shell sehen. Und zwar, um das auszuführen wie das Semikolon und die darunter geladene Binary gerade, die ich durch meine Kali runtergeladen habe, einfach ausführen. Perfekt. Und hier seht ihr, hat der Container jetzt zu meiner Kali-Maschine, zu meinem Angreifer-Maschine, sozusagen die Verbindung aufgebaut. Und jetzt kann ich alles Beliebige machen. Also ich kann jetzt mal GetUID machen, da sehe ich, ich bin nicht privilegierter User. Jetzt bauen wir noch eine Shell auf. Also das ist jetzt eine ganz normale Shell, basic-mäßig. Also ihr könnt hier ID machen, ihr könnt LS machen und. Das heißt, aber was ein bisschen fehlt, das Prompting zurückfällt in der. Die ist wirklich sehr, sehr rudimentär. Okay. Dann machen wir eine Privilege Escalation. Und zwar der Container hat noch eine kleine, die PornKit-Schwachstelle. Und ich habe vorher einen kleinen C-Code geschrieben, um die PornKit-Schwachstelle auszunutzen. Die liegt in meinem S3-Bucket. Die ist für AMD64 kompiliert. Das heißt, jeder, der die Schwachstelle hat auf AMD64, einfach von meinem S3-Bucket das Ding runterladen, ausführen, happy. Und jetzt, perfekt, hat geklappt, jetzt bin ich root. Das heißt, ich bin jetzt aus Unprivilegierter bin ich jetzt root geworden und jetzt kann ich endlich den Container Escape machen. Der Container Escape ist ein bisschen mehr, und zwar ist das hier. Ich erkläre euch das. Und zwar hier mounte ich die C-Groups vom darunterliegenden Host, also von dem Kubernetes-Node. Aktiviere den Notify-on-Release-Manager, weil da drinnen werde ich einen Pfad reinballern, und zwar den hier, für ein Shell-Skript. Das Shell-Skript sieht folgendermaßen aus. Ich habe erstmal mein schönes Shebang hier. Sage dann, hey, lade mal von meinem Webserver die nächste Binary runter, mach die wieder ausführbar und lass sie laufen. Und mit dem Ding, mit den $2, wenn ich das in die C-Groups injecte, aktiviere ich den On-Release-Manager, der im Endeffekt dann diesen Pfad lädt, wo mein Shell-Skript drin liegt. Ich weiß, ein bisschen durch die Brust und von hinten und so, aber funktioniert. Und ich hoffe, es funktioniert auch. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir bloß kurz warten, weil er baut gerade die Shell auf. Yes. Das heißt, das ist der darunterliegende Node, also die Kubernetes-Node. Dort bin ich root. Das heißt, jeder Workload, der auf der Kubernetes-Node ist, gilt als kompromittiert. Es gibt keine Isolation mehr. Das heißt, jeder Container oder jede Applikation, die da drinnen läuft, ja, ist jetzt Fritte, also es war's. So. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal ein Stückchen an. Das heißt, Scenespec Scan K8S. Hoppa. Kubectl get pods. Okay. Jetzt. Specscan K8S. Das heißt, ich kann jetzt mit der Policy, die ich definiert habe, einfach auf den Kubernetes und jetzt scannt er meinen kompletten Kubernetes durch. Dauert ein Stückchen. Ihr seht auch, er hat alle Ressourcen discovered. Das heißt, dieselbe Policy, mit der ich vorhin das Manifest gescannt habe auf meinem Laptop, in der CICD, nehme ich jetzt, um den Kubernetes-Cluster zu scannen. Und jetzt bekomme ich halt, was ich die ganze Zeit sage, ich habe nicht mehr den Medienbruch zwischen Runtime und Build, sondern ich habe das jetzt in einem. Und damit kriege ich es jetzt auch hin, das transparent zu machen. Was will eigentlich die Security am Ende in der Produktion haben, also in der Runtime? Na komm. Wir können uns auch mal den Test kurz angucken noch. GitHub. Core Kubernetes. Privileged. Warte mal. Da steht falsche Policy offen. Jo, hier ist er. Privilege Escalation, Privilege Container. Das heißt, der Test hier, ist das groß genug? Naja. Das ist ein und derselbe Test, den ich jetzt sozusagen in der Pipeline, lokal auf meinem Rechner und im Kubernetes laufen lassen kann. Und damit kann ich jetzt jedem sagen, hey, ihr müsst dagegen entwickeln. Genau, hier ist sozusagen der Scan von dem Kubernetes-Cluster. Und jetzt müssen wir bloß irgendwo den richtigen Container noch finden. Es sind ein paar mehr, die da drinnen laufen. Nee, das ist das Root. Cronjob. Na komm schon. Container-Socket. Na, wo ist er denn jetzt? Should not run as privileged container. Das heißt, dieselbe Policy habe ich vor uns lokal genommen und dort. Jo, habt ihr Fragen? Ich weiß, war ein bisschen durch die Brust und so. Das Ding ist schon kompliziert zu verstehen. Aber genauso haben wir früher Kubernetes-Cluster hochgenommen. Also es ist wirklich ein Real Life. So habe ich das früher gemacht. Das heißt, du hast eine Schwachstelle und hast eine Fehlkonfiguration und das reicht aus, um deine gesamte Plattform zu kompromittieren. Und das suchen im Endeffekt die Angreifer. Und was die dann halt machen ist, ziehen die Daten ab, weil du wirst auf zwei Arten erpresst. Einmal, dass die Daten veröffentlicht werden und einmal, also was sie dann halt jetzt als nächstes machen, wenn sie die Daten rausgeholt haben, das dauert meistens so 2 bis 3 Wochen, weil die das so machen, dass du das nicht mitbekommst, dass deine Internetleitung nicht komplett aufgefressen wird. Also das machen die schön im Grundrauschen. Und wenn die Daten haben, dann verschlüsseln die jetzt deinen gesamten Kubernetes-Cluster. Und auch die, wenn die es kriegen, die Datenbanken alles. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, wirklich den gesamten Überblick über Patch, also warum wirst du kompromittiert? Das kannst du auf 3 Hauptgründe zurückführen. Nicht gepatcht, nicht gehärtet, also keine sichere Konfiguration und keine Netzwerksegmentierung. Ich nenne dazu auch immer Kuschel-LAN. Jeder darf mit jedem alles tun. Also das sind so die 3 Hauptgründe, warum Unternehmen eigentlich gehackt werden. Fragen? Alle eingeschlafen, sorry. Jo.
Hast du den Angriff schon mit Seelinux probiert?
Also mit was?
Mit aktivem Seelinux probiert. Also in deinem Terminal, zwei Zeilen drüber, wird sogar empfohlen.
Ja, also der würde trotzdem funktionieren, weil du hast die Capabilities nach oben freigegeben. Wenn du die Rechte jemandem gibst, dann kann auch kein anderer was dagegen machen.
Also ich habe schon mal gesehen, wie, also im System D Journal, wie eine Webanwendung versucht hat, per Wegget eine Anwendung zu ziehen und die dann auszuführen, und beim Ausführen hat dann Seelinux draufgehauen. Also es kann helfen.
Ja, also ich will ja nicht sagen, dass es nicht helfen kann, aber okay, warte, dann müsstest du aber SE-Linux richtig konfigurieren. Wer kann SE-Linux? Hand heben? 1, 2, 3. Ach so, na, okay. Also siehst du, wie viele Leute SE-Linux, weil SE-Linux zu konfigurieren ist nochmal eine Hölle. Also das wirklich richtig zu machen, ist kompliziert. Das kriegst du nicht einfach so hin. Also AppArmor kannst du auch aktivieren, richtig? Aber dann müsstest du AppArmor-Profile schreiben, also per Default würde er nicht Curl verbieten. Das heißt aber, du musst es wieder konfigurieren. So, okay, jetzt, ich hatte eingangs gesagt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Kennst du alle Wege, wie man Dateien runterladen kann in Linux? Das wird jetzt schwierig, ne? Nee, richtig. Oder ich sag zum Beispiel, ich mag Sudo nicht. Warum mag ich Sudo nicht? Kennst du jedes Tool, aus dem du eine Shell rausballerst? Also ihr kennt Vim. Ja, Doppelpunkt Shell, hast eine Shell.
Oder Nmap oder so, ja.
Genau, klar. Oder Nmap.
Also auch das ähnliches Prinzip. Also blöd, da ist eine Obergrenze zu geben, weil keine Ahnung, wie viele Paketen es gibt.
Richtig.
Also ist logisch.
Und das macht es halt schwierig. Also ja, es würde funktionieren, ich gebe dir vollkommen recht. Und man sollte auch SE, Linux, AppArmor alles machen, um Gottes Willen. Aber es gibt, ja.
Aber wir haben doch die Container haben wir selber ja erstmal im Griff. Das heißt, wir wissen ja so ganz grob, was da drin läuft, hoffentlich.
Okay, dann, ihr baut
also
jeden...
Also gehen wird es theoretisch, denke ich.
Okay.
Also.
Jein. So. Also die meisten Unternehmen nutzen die Container aus Docker Hub. Sie bauen die Container nicht von Scratch komplett selber. Sehe ich bei vielen Unternehmen so. Es gibt welche, die bauen die von Scratch selber. Definitiv. Sollte man auch tun. Ist leider nicht der Fall.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass im Geschäft was schief geht. So in der Theorie, ja, denke ich. Ist
ja.
Vielleicht machbar.
Genau, ich hätte mal eine Frage, um das jetzt so komplett einzuordnen, dieses ganze, viele CVEs, viele Schwachstellen und so weiter, die werde ich irgendwie rauskriegen. Das, was du jetzt gezeigt hast, ist ja eher so bottom-up. Also ich versuche so die Best Practices reinzumachen. Und jetzt kommen auch bald noch S-Bombs und sowas hoffentlich. Wie ordnest du das jetzt da ein? Also du machst jetzt so die Gap zwischen dem, was die Security vorgibt und was dann die Entwickler machen. Also da schwingst du so ein bisschen oder squeezest du das zusammen. Aber genau, wie würdest du jetzt dann in diesem Kontext vorgehen, wenn du jetzt irgendwelche anderen Schwachstellen, Zero Days und sowas machst, würdest du da neue Testcases reinmachen oder was bringt es dann an der Stelle konkret?
Und du hast zwei Dinge. Einmal Vulnerability Scanning nach Schwachstellen. Die Datenbank wird alle 4 bis 6 Stunden geupdatet von den Vulnerabilities. Das heißt, wenn du irgendwelche CVEs kommen, werden die automatisch detektiert. Damit bekommst du, es gibt drei Hauptgründe, Patching. Das heißt, du musst erstmal überhaupt Transparenz reinschaffen, wo hast du diese Vulnerabilities. Wenn ich mir angucke, wie Leute mit Containern umgehen, dann wird es mir grau, weil die behandeln die wie VMs. Das heißt, in einem Kubernetes-Cluster laufen die Container 4 Wochen, 6 Wochen, ohne dass sie neu gebaut werden. Das heißt, die haben gar keine Sichtbarkeit, welche Vulnerabilities in diesen Containern ist. Fakt 2 ist, sichere Konfiguration. Da kommt natürlich sowas rein wie, habe ich AppArmor aktiviert, habe ich SE Linux, habe ich Telnet nicht drauf oder was auch immer. Okay, ist jetzt blöd im Container, aber schon viele doofe Dinge gesehen im Container. Deswegen wird schon meine Hand nicht ins Feuer legen, dass ich keinen Container gesehen habe, der kein Telnet hat. Also Vorsicht. Und das bringen wir, oder das bringe ich eher zusammen. Und halt, Security-Leute, fragt mal Security-Leute, nach was sie testen. Das könntest du nicht beantworten, sie geben dir einen Bericht. Und das ist ein Riesenproblem.
Ich meine, Kubernetes macht dieses Checken nach Container-Einstellungen schon teilweise von Haus aus. Und das ist, glaube ich, auch Namespace gebunden. Also inwiefern...
Also per Default macht es das nicht. Du musst einen Admission-Controller.
Man kann das einstellen.
Ja, du musst einen Admission-Controller da rein deployen und dann deine Regeln definieren, korrekt.
Okay, inwiefern bietet das Tool dann da einen Vorteil gegenüber?
Da hast du es wieder, der Admission-Controller ist für die Produktion. Wie gibst du diese Regeln deinen Entwicklern? Weil die können ja trotzdem was entwickeln und sagen, hey, ich habe meine Applikation entwickelt mit Privilege Container, jetzt wird es deployed, funktioniert nicht. Das heißt, du verlierst Speed, weil du jetzt nochmal den Kreis zurückgehen musst.
Könnte ich nicht einfach das über den Namespace einstellen, dann dem Entwickler nur Zugriff auf diesen Namespace geben, sodass der das dann gar nicht erst deployen kann?
Ja, da, korrekt. Aber wenn er das Kubernetes-Manifest entwickelt auf dem Rechner, woher weiß er, dass dein Admission-Controller das nicht zulässt?
Ach so, okay.
Weil wir haben ja vor uns das Kubernetes-Manifest hier gehabt. Also ich als Entwickler arbeite eigentlich auf meinem Laptop, meinem VS Code oder was auch immer. Das heißt, ich habe hier mein Kubernetes-Manifest. Wenn ich das jetzt nicht nehme und in live ins Kubernetes deploye, kenne ich ja die Regeln des Admission-Controllers noch nicht. Ja, natürlich, das ist Knowledge, was sich irgendwann aufbaut, was jeder hat. Aber wenn ich dieses Knowledge direkt zum Entwickler bringe und in die Pipeline, spare ich mir, ich deploye es. Hä, warum funktioniert es nicht? Okay, Troubleshooting. Ah ja, okay, da hat jemand was so konfiguriert. Und das kostet Zeit, das kostet Speed.
Du hast das ein paar Mal angedeutet und den Aspekt finde ich sehr interessant. Ich kenne das so als Softwarearchitekt. Ich kriege einmal im halben Jahr irgendwie einen Nessus-Scan, in dem Hunderte oder Tausende False Positives sind, weil die Security-Kollegen keine Ahnung haben, was für Software wir eigentlich laufen lassen. Ne? Super. Gleichzeitig fällt es mir manchmal schwer, sicherzugehen, dass keine Config-Fehler drin sind, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass so Ops-Spezialisten sehr intensiv sich um die Kubernetes-Objekte kümmern, aber irgendwie bleibt das dann doch bei mir als Anwendungsentwickler hängen. Wie ist denn so eure Erfahrung? Funktioniert das dann in Teams? Führt das auch zu einer besseren Kommunikation zwischen Security und Dev?
Ja, definitiv, aber du brauchst ein spezielles Mindset von den Security-Leuten, weil die meisten Security-Leute sind Tool-Schubser. Dieser Nessus-Bericht, so funktioniert es nicht mehr. Das heißt, die Security-Leute müssen sich auch mal wirklich hinsetzen und sagen, ey, was ist denn jetzt eine Fehlkonfiguration? Oder wie sollte eine sichere Konfiguration für die Applikation 1, 2, 3 aussehen? Und dann definieren die so ein Policy-Set, also so ein Regelset, was sie dir geben, damit sie sagen, zum Beispiel, dein SSH-Dienst muss immer so aussehen. Oder du verwendest einen Apache in deinem Container oder einen Tomcat, keine Ahnung. Ja, das habe ich auch schon gesehen, Tomcat solltest du nicht machen, aber gibt's auch. Dass du halt wirklich diese Config bekommst. Und das müssen wir ändern, damit die Security nicht mal diese Tool-Schubserei macht. Jo. Weitere Fragen? Nö, dann sind wir durch. Ab zum Bier trinken. GPMM.